Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jetzt habe ich umsonst gewartet, dass da noch richtig was kommt in unserem Intro, aber das Einzige, was hier passiert ist, ist, dass Hans gejubelt hat und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist wieder Samstag.
Hast du wieder Jörg von Torre erwartet?
Hier ist Nachholspiel und hier ist Hans, hier ist Olli, hier ist mein Wohnzimmer, wo wir nicht immer sitzen, aber schon oft viele Stunden
und
miteinander verbracht
sehr
haben.
Wohl, muss ich sagen.
Ja, das ist schön, du hast auch schon einen Kaffee bestellt für nach der Folge. Wenn es zwischendurch notwendig sein sollte, laufe ich los, meldest du dich einfach. Heute geht's um ein Wunder von der Weser. Ich gebe ganz offen zu, ich weiß nicht welches, weil es gibt ja mehrere davon, wie ich vernommen habe. Ein paar kenne ich, nicht alle, aber ich bin ziemlich gespannt. Olli, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich finde vor allem das so toll, dass immer mal wieder, wenn es so Flutlichtabende im Weserstadion gibt, dann lässt der Kommentator oder der Moderator vor dem Spiel, am Anfang des Spiels, immer so dieses Wunder von der Weser so fallen, so als geflügeltes Wort. Und dann hat wahrscheinlich jeder von euch zu Hause oder hier am Tisch so sein eigenes Wunder oder sein eigenes Spiel vor Augen. Und ich habe, ich glaube, ein bisschen recherchiert habe ich, muss ich zugeben. Ich glaube, 4 gibt es offiziell. Hans hat sich heute 1 rausgesucht.
Ich glaube, Nabi Keita arbeitet am 5.
Ja. Er ist eher die Wunde von der Weser. Viel mehr. Aber nein, was ich sagen will ist, ich bin sehr gespannt, was so ein Wunder ausmacht, denn es gab schon viele, viele geile Flutlichtspiele in Bremen. Bei ein paar, ich habe ja 5 Jahre dort gewohnt, bei ein paar durfte ich selber noch im Stadion sein. Ich bin sehr gespannt, was Hans uns heute vorbereitet hat, denn ich glaube, wir waren schon alle auf der Welt während dieses Spiels, aber mehr weiß ich nicht.
Ich bin auch jetzt echt gespannt.
Es ist auf jeden Fall der große Mythos in Bremen. Man kann schon fast sagen, es ist etwas sehr Außergewöhnliches. Ein unsichtbares Gefühl, eine Kraft, eine Macht, die Verein und Stadion, sobald das Flutlicht angeht, irgendwie unbesiegbar machen. Und international gefürchtet und in Bremen gefeiert das Wunder von der Weser.
Unbesiegbar ist natürlich schon jetzt eine Hausnummer.
Ja, schon, ja. Also man muss ja im Moment irgendwie
auf Jahre hinaus.
Man muss ja, ich glaube, wir werden heute sehr viel den Moment leben, weil wir reden ja von insgesamt 4 Wundern an der Weser und wahrscheinlich hat jeder Werder-Fan noch so seine eigenen Wunder. Ich persönlich habe ja auch eins erlebt, das war eher das Wunder von der Isar, würde ich mal behaupten.
Stimmt, Hans war vor ein paar Wochen hier in der Allianz Arena. Warst du eigentlich auch im Stadion, Mario?
Nee.
Ah, okay. Und da hat,
ich habe dich aber gesucht. Ich wusste, dass du sonst immer auf der gegenüberliegenden Pressetribüne kommentierst und dachte mir, jetzt kannst du mal rüberwinken.
Aber der Platz
ich
war leer.
Hätte auch gerne dich gesehen da, aber ich war an dem Tag leider verhindert und konnte nicht hingehen. Sonst hätte ich es natürlich gemacht, aber im Nachhinein, wenn ich so das Ergebnis anschaue, war es nicht so tragisch.
Mitchell Weiser
ist fast
da.
Aus meiner Sicht zumindest, dass ich nicht da war. War das während der Australian Open? Ja, das war im Januar, gell?
Ja, genau.
Ja, genau. Ja. Deswegen konnte ich nicht. So ist es. Jetzt weiß ich es wieder, ja.
Aber ich kann dir das Spiel auch heute nochmal
eigene gerne. Folge. Ja. Eigene Folge.
Ja. Machen wir danach zum Kaffee dann.
Also, das Spiel, in dem dieser Mythos geboren wurde, war das Rückspiel von Werder Bremen in der 2. Runde des UEFA-Pokals gegen Spartak Moskau.
Also das hier ist das erste Wunder überhaupt?
Ganz genau.
Ah, cool.
Aufschreiben am 4. November 1987. Ja, ich war schon auf der Welt. Mario war auch schon auf der Welt.
Ich habe gerade auch gedacht, ja, doch, ja. 4 Monate ungefähr.
Ja. Aus einem 1:4 im Hinspiel machte Werder ein 6:2 nach Verlängerung. Und damit war das erste Wunder der Weser in die Geschichte eingegangen. Und wie lässt sich ein Wunder am besten einordnen? Mit einem wundervollen Gast. Frank Neubart, zweifacher Meister, Pokalsieger und Europapokal, der Pokalsieger mit Werder. Vereinslegende, Einfach mal so als Überschrift. Und gleich bei uns am Telefon, mit ihm werden wir dieses Spiel besprechen. Jetzt reden wir vom Wunder von der Weser. Wenn ich jetzt mal provokant in deine Richtung schaue, Borussia Dortmund, ich glaube, da fließt noch nicht mal ein Fluss durch, oder?
Ja.
Das
ja.
ist ja schon mal das Erste, was fehlt zu einem Wunder eigentlich.
Ja, aber
das
Autobahn nur, ohne Ende, das ist ja auch fließender Verkehr.
Nur, also ich denke natürlich sofort an Santana, ich denke an diese Champions League-Abende, auch Flutlicht, Signal Iduna Park komplett ausverkauft. Hast du da...
Ich glaube ja, ohne, du weißt, dass ich ja dadurch, dass ich in Bremen gewohnt habe, auch eine Sympathie für die Stadt und eine Sympathie für den Verein habe. Ich glaube aber, dass solche Wunder vor allem deswegen noch so in Erinnerung bleiben, weil die Mannschaft eben nicht jedes Jahr etwas gewinnt. Mhm. Wenn ich jetzt Mario sage, Mario, wie war die Meisterschaft 2017 von den Bayern? Dann sagt er, oh, ja, genau. Aber wenn ich dich natürlich frage, wie war die Meisterschaft 2004, Hans, dann bist du natürlich total drin, weil es nicht so viele gab. Und genauso ist es bei den Wundern. Die Bayern haben sicherlich auch schon diverse Spiele rumgerissen und dann doch nochmal gewonnen, obwohl man gedacht hätte, wahrscheinlich scheiden sie aus. Ich finde,
wahrscheinlich also die Wunderheilung von Arjen Robben oder Wunderheilung
das
von
gab's auch ab und zu.
Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, so ein bisschen ist so originärer irgendwie.
Ich weiß absolut, was du meinst. Das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, hat gar nichts damit zu tun bei Bayern, dass man es rumgedreht hätte. Mhm. Aber ich denke bei sowas immer an das 4-0 und 3-0 gegen Barcelona.
2013.
Ja, das war ein absolutes Wunder, auch wenn sie das Hinspiel gar nicht verloren haben und da irgendwas rumdrehen mussten. Aber dass sie insgesamt in zwei Spielen die so wegschießen, das war schon auch ein Wunder von der Isar und vom Meer in Barcelona.
Damit das heute hier keine Wunderkugel wird oder irgendwas anderes Wunderartiges, wollen wir einmal hier eine Übersicht schaffen, was die anderen Wunder angeht, kurz und kompakt, denn ich könnte auch sagen, jetzt kommt einfach die Nachholspiel-Themenliste für die nächsten Wochen.
Sehr gut.
Hab von euch noch kein Veto gehört, insofern machen wir einfach mal.
Du hast gerade die Mikros abgedreht, ich habe das genau gesehen.
Also das zweite Wunder war ein 5-0 gegen Dynamo Berlin, ein gutes Jahr nach dem ersten Wunder.
Ui.
Ist vielleicht sogar auch noch mal ein bisschen spektakulärer, also auf jeden Fall ein Thema, das für uns gut eingreifen.
Aber was heißt ein 5-0? Gab es auch ein Hinspiel, das 0-4 ausging? Oder?
Das Hinspiel endete 0-3.
Aha, also es gab ein Hinspiel, es war jetzt nicht ein Spiel, was... Nee. Wunderlicherweise 5-0 gewonnen wurde.
Genau, und das Ganze war im Landesmeisterwettbewerb, also auch wirklich oberstes Regal. Und Werder hatte wieder unter Flutlicht gezaubert. Das dritte Wunder, ein 5-3 gegen Anderlecht. Und das war in der Champions League 1993. Nach 0-3 zur Pause erzielte Werder innerhalb von 24 Minuten 5 Tore. Hm. Jetzt möchte ich auch bei diesem Wunder sagen, das ist fast noch spektakulärer als das Wunder zuvor. Nur wir wollen ja hier auch chronologisch vorgehen. Und dann gab es das vierte Wunder, das war ein 4-0 gegen Olympique Lyon in der Saison 99-2000. Das Ganze im UEFA-Pokal. Und Bremen hatte im Hinspiel oder nach dem Hinspiel ein 0-3 im Nacken und konnte sich aber dann auf Marco Bode, Andreas Herzog, Frank Baumann und Claudio Pizarro verlassen.
Na klar.
Und hatte tatsächlich noch das Weiterkommen geschafft.
Wunder gibt's immer wieder. Also das ist krass. Also jetzt auch nochmal so kurz hintereinander weg. Das macht dann auch was mit einer Mannschaft, vor allem beim ersten und beim zweiten. Da liegt ja nur ein Jahr dazwischen, wenn du weißt, wir schaffen das. Das ist ja so ein bisschen dieses, ich glaube, wir hatten hier einen Ton von Klaus Toppmöller, der darüber gesprochen hat, damals, als sie dieses aus 1-4-7-4 gemacht haben gegen die Bayern mit Kaiserslautern. So dieses... Also wenn jetzt ein Jahr nach diesem 7-4 von Kaiserslautern gegen Bayern nochmal was Ähnliches gewesen wäre, hätte die Mannschaft gedacht, ja, das holen wir jetzt auf, weil das haben wir vor einem Jahr auch schon geschafft. Und das wissen ja auch die Leute im Stadion. Und dann ist es scheißegal, ob es im Weserstadion oder im Camp Nou ist, 100.000 oder 35.000 Zuschauer. Wenn das einmal so in Wallung ist, dann hältst du da nichts mehr auf. Das ist krass.
Und vor allem muss man auch die charismatischen Flutlichtmasten auch hervorheben, die natürlich auch nochmal... Wenn du schräg drauf schaust, bei dem 0-2 aus gegnerischer Sicht, vielleicht auch nochmal ein bisschen furchteinflößender.
Ja, so erdrückend, stimmt.
Das ist ja schade, dass bei den neuen Stadien gar keine Flutlichtmasten mehr gibt.
Mhm. Ja, stimmt.
Muss man echt sagen, bei allen Neubauten,
Das ist immer
Früher war das so, in jeder Eckfahne eigentlich einfach ein riesiger Flutlichtmast.
Ja,
ne?
Ja.
Und jetzt geht das ringsrum am Dach. Das ist zwar ganz schön, weil es niemanden mehr so richtig blendet und weil man auch nicht mehr diese vier großen Schatten bei jedem Spieler sieht. Das war ja früher immer so. Das ist jetzt ein bisschen anders.
Aber es ist halt ikonisch. Ne?
Aber es ist schade. Ja.
Manchmal war auch so ein bisschen Disco im Strafraum, wenn dann irgendwo ein Wackelkontakt drin war.
Ja, aber es ist, aber dieser Moment, wenn man dann irgendwie mit den, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wenn man mit den Eltern in Urlaub gefahren ist und so an der Autobahn entlang gefahren ist und so immer mal wieder, gerade im Ruhrgebiet, Rheinland, wo ja gefühlt alle drei Minuten ein Bundesliga- oder Zweitligastadion irgendwie am Straßenrand stand. Und dann hast du so diese Flutlichtmasten gesehen und dann, weiß nicht, war ich 6 oder 7 und wusste ganz genau, das ist jetzt dies, das ist jetzt das Stadion, das ist jetzt das Stadion. Das ist schon verloren gegangen, auf jeden Fall durch diese relativ ähnliche Bauweise.
Der Macher des Wunders ist natürlich kein geringerer als Otto Rehhagel. Der Trainer in Bremen nach Thomas Schaaf. Und Rehhagel, der 2 Amtszeiten bei Bremen hatte, also die erste war so gesehen keine wirkliche Amtszeit, aber da hat er, glaube ich, den Klassenerhalt, 76 war es, wenn ich richtig informiert bin, mit Werder geschafft. Und dann kam er 81 wieder und ist mit Werder aufgestiegen, hat dann eben die Titel, die ich gerade bei Frank Neubert aufgezählt habe, alle als Trainer zu verantworten. Also 2-mal deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokal der Pokalsieger. Und Otto Rehhagel, König Otto, dem wir auch dringend, habe ich jetzt in der Recherche gemerkt, eine Legendenfolge widmen müssen. Mhm. Da gibt es noch so ein paar andere.
85 Jahre alt mittlerweile.
Ja, Hennes Weisweiler, Udo Lattek, also die ganzen Grand Seniors der Bundesliga, Trainerbank, da kann man, glaube ich, auch ganze Wochen im Contentplan füllen. Aber bei Otto Rehhagel ist natürlich besonders interessant, dass er so als Mensch auf seine Mannschaften ganz besonders eingewirkt hat und eben auch so die große Kunst verstand, Mannschaften zusammenzustellen. Und wir werden gleich auch mit Frank noch genauer auf den Kader eingehen vom ersten Weserwunder. Nur um euch mal 2, 3 Namen zu nennen. Also er hat zum Beispiel Manni Burgsmüller. Mhm. Absolute Bundesliga-Legende, viel zu früh verstorben, 2019. Mit 35 Jahren noch an die Weser geholt. Und Manni Burgsmüller, werden wir auch heute merken, hatte echt noch großen Anteil an vielen Erfolgen und an entsprechenden Spielverläufen. Dann hat Otto Rehhagel deinen Freund, weil er aus dem Allgäu kommt, Karl-Heinz Riedle, späteren Weltmeister, entdeckt, immer noch total witzig, weil für mich ist es natürlich auch eine Zeitreise in die Werder-Zeit, die ich ja als Fan noch gar nicht bewusst erlebt habe. Und mit Karl-Heinz Riedle, ich weiß nicht, wie es euch geht, verbinde ich eigentlich Borussia Dortmund, ich verbinde mit ihm Lazio Rom, ich verbinde mit ihm natürlich die Nationalmannschaft, aber dass der bei Werder Bremen gespielt hat.
Und davor, glaube ich, sogar noch in Berlin, wenn ich mich nicht täusche.
Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall ist Rudi Völler auch so einer übrigens,
genau,
der auch bei Werder Bremen war. Ich glaube, damals von 60 München als Torschützenkönig der zweiten Liga nach Bremen gewechselt. Das ist so verrückt, wenn ich sage Werder Stürmer, Hans, dann sagst du, naja klar, Pizarro, Klose, Klasnic, Ailton und so weiter, Frank Neubert natürlich und so weiter und so weiter. Aber dass da eben auch ein Riedler und ein Völler waren, das hat man nicht so richtig auf dem Schirm.
Blau-Weiß 90 Berlin hat er gespielt, bevor er zu Werder gegangen ist. Und zuvor war er eben im Allgäu und dann nur kurz beim FC Augsburg.
Wo hat er bei euch im Allgäu gespielt?
Weiler heißt der kleine Verein.
Aber ist jetzt kein Nachbarort von dir?
Doch.
Ja? Alles Nachbarort,
ne? Nein, 3 Kilometer.
Alles um die Ecke beim
Allgäu. Das ist wirklich der allernächste Ort.
Und das heißt Karl-Heinz-Riedle-Stadion heute dort?
Nee, das haben sie nicht gemacht, aber der hatte da früher schon so eine Karl-Heinz-Riedle-Fußballschule, wo man gescoutet wurde und dann da im Umkreis in so einer Auswahlmannschaft spielen konnte und so. Und jetzt ist er ein paar Dörfer, sage ich jetzt mal weiter, Städte sind das nicht, aber in Oberstaufen hat er ein Hotel, wo man, wenn man möchte, auch bei ihm wohnen kann sozusagen.
Sehr schön.
Also, Otto Rehhagel hatte auch ein Händchen auf dem Transfermarkt, hat also neben Karl-Heinz Riedle dann auch Winton Kiwi Rufer aus Neuseeland an die Weser gelotst und ein ganz besonderer Name im gesamten Werder-Umfeld, Rune Bratseth.
Oh ja.
Über den Norweger sagte Rehhagel einmal, ein Glücksfall für 200.000 Mark, ich habe ihn aus dem ewigen Eis befreit.
Ich stelle mir so vor mit so einem Eispickel, wie er ihn da raus, so wie bei Ice Age, ne?
Ja, ich glaube, er wurde mannschaftsintern, können wir Frank auch gleich fragen, wurde er, glaube ich, der Elch genannt.
Ja, ist das positiv? Oder obwohl Elche sind, glaube ich, gar nicht mal so langsam, ne?
Haben vor allem auch ganz schön viel Kraft. Und
ganz schön Wucht, wenn sie mal ins Laufen kommen.
Ganz schön Dickkopf vor allem.
Ja.
Die Ausgangslage am 4. November 1987. Werder war gut in die Saison gestartet. Die erste Runde des UEFA-Pokals gegen den norwegischen Vertreter Mjøndalen IF. Mjøndalen IF, ich glaube, so spricht man sie aus. Problemlos überstanden. In der zweiten Runde wartete mit Spartak Moskau eine andere Hausnummer. Im Hinspiel in der russischen Hauptstadt wurden die Bremer regelrecht überrannt. Also das war schon mit einer 1-4-Klatsche am Ende sehr deutlich, sodass dann für das Rückspiel kaum ein Werder-Fan so wirklich daran geglaubt hat, dass sie noch ins Achtelfinale einziehen. Werder hatte auch die Prioritäten so ein bisschen verschoben, hatte auf die Meisterschaft geschielt, die man tatsächlich dann auch 1988 auch gewonnen hatte. Sodass an diesem, es war Mittwochabend, das Weserstadion mit 20.000 ZuschauerInnen jetzt auch nicht komplett ausverkauft war. Im Gegenteil, also da haben, waren ein paar Plätze leer geblieben. So gesehen, Ausgangslage, yo, gucken wir uns ein bisschen an. Es war natürlich auch im November, war kalt. Also hier ist heute eigentlich nichts mehr zu holen. Denkst du?
Ja, Werder muss stürmen. Werder braucht ein frühes Tor, um die Russen vielleicht ein bisschen nervös zu machen. Gefährlich. Und der Ball ist im Tor. Nicht zu fassen. Zweite Minute. Meier, schön gespielt. Odenewitz, vorbei. Oh, und die Chance. Der Ball ist im Tor. Das 2:0. Es läuft die 10. Minute. Aber schon wieder Werder. Kein Abseits. Das 3:0 für die Bremer. Und wenn es so nach 90 Minuten stehen würde, dann hätte der SV Werder das Unmögliche wahrgemacht. Gefahr und Tor. Da ist es passiert. Es war zu befürchten. Es war zu befürchten. Das Tor für Spartak Moskau lag in der Luft. Erzielt hat es der Mann mit der 10. Das ist Cherenkov. Johnny Otten. Nicht zu fassen. Gunnar Sauer, der Libero. 4:1 für die Bremer. Und das bedeutet im Augenblick Verlängerung.
Wir pusten mal kurz durch.
Ja, war ein bisschen viel jetzt. 4:1.
Ja, viele Namen vor allem. Ne?
Ja.
Also da ist.
Wo sind wir jetzt gerade im Spiel beim 4:1?
Wir sind jetzt in der 78. Minute. Wir haben gerade Gunnar Sauer noch gehört mit dem letzten Treffer. Bevor wir gleich in die Verlängerung gehen, vielleicht einmal schnell auf die Mannschaft geschaut, denn witzigerweise habe ich dann in der Recherche und auch mit der Auseinandersetzung der anderen Weserwunder immer wieder auch den Namen Olli Reck entdeckt. Denn der hat in dieser Zeit natürlich die Eins dargestellt im Werderkasten. Dann ist der Name Thomas Schaaf heute als Trainer gefallen, aber Thomas Schaaf damals auch als Spieler auf dem Platz, über den Elch, über Rute Bratzett haben wir schon sprechen dürfen. Uli Borowka, Norbert Meyer, der erste Aha-Effekt bei mir.
Ja, Norbert Meyer, ich wusste, dass er bei Werder gespielt hat, ich kann das immer nicht so einordnen in den 80ern, muss ich zugeben, ob er jetzt, ich hätte jetzt nicht gewusst, ob er da noch da war, ob er da schon da war, aber war auf jeden Fall ein sehr trickreicher Spieler, das hat mir mein Vater damals erzählt, dass der sehr, sehr, sehr gute Dribblings hatte.
Und falls jetzt im Eifer der Live-Calls und der sehr, sehr lauten 20.000 ZuschauerInnen ist vielleicht untergegangen, ist für die Tore erzielt hat. Also Frank Neubart, 4. Minute, eigentlich perfekter Start, wenn du eine Aufholjagd in Gang setzen musst, dann 2:0 auf Frank Neubart, 10. Minute. Frank Odenewitz dann mit dem 3:0, dann gab es den Anschlusstreffer von den Gästen und dann das 4:1, wie gesagt, durch Gunnar Sauer. So, das heißt, wir können eigentlich das Wunder weiterschreiben, oder?
Ja, ich habe jetzt einen guten Überblick.
Ein bisschen was sollte ja noch kommen, sonst fehlt noch was zum Wunder.
Das Wunder musste in die Verlängerung.
Tor! Es ist nicht zu fassen, Karl-Heinz Riedle. Das 5:1 für die Bremer und schauen Sie an, welch ein Jubel. Boxmüller. Das ist die nächste Runde. Burgsmüller das Schlitzohr, dreht sich und schießt aus der Drehung an allen vorbei in der 108. Minute. Das 6:1 für die Bremer. Dieses 6:1, das müsste eigentlich reichen. Und da ist der Ball schon wieder im Tor. So schnell geht das. Pasulko. Und da fällt das nächste Tor, das 6:2. Und das muss es eigentlich gewesen sein. Und das Spiel ist aus. Riesiger Jubel hier im Weserstadion. Die Mannschaft von Werder Bremen hat das Unmögliche wahrgemacht. Ein 1:4 Rückstand nicht nur aufgeholt, sondern in der Verlängerung mit 6:2 Toren den Spitzenreiter der sowjetischen Liga niedergerungen, niedergekämpft, aber vor allem in der ersten Halbzeit auch niedergespielt. Das muss man so deutlich sagen.
Habt ihr auch so Rehhagel im Hintergrund gehört?
Friedel Rausch läuft davon, so schnell er kann.
Ja, vielleicht war es auch Pickles, der Hund.
Aber
ja, genau.
Spitzenreiter der sowjetischen Liga, wir dürfen es nicht vergessen, 1987, Eiserner Vorhang und so. Es waren wahrscheinlich unfassbar gute Mannschaften dort damals in der Sowjetunion, weil die eben ja auch ein Reservoir an Spieler hatten, das ja quasi unerschöpflich ist oder war. Krass. Und ich fand es gut, dass er gerade nochmal gesagt hat, auch hergespielt. Also nicht nur niedergekämpft oder sowas. Denn nur mit Kämpfen schaffst du es nicht irgendwie innerhalb von ein paar Minuten 2-0 oder 3-0 zu führen.
Ja, sehr viele Tore wunderschön herausgespielt und dann natürlich auch mit einer gelebten Effizienz gerade in den ersten Minuten dann auch versenkt. Und wie schön sich dieser Rausch auf dem Platz angefühlt hat, das wird uns jetzt Frank Neubart erzählen. Über 450 Pflichtspiele für Werder, in dieser Zeit zweimal Meister geworden, zweimal Pokalsieger, gewann mit Bremen den Europapokal der Pokalsieger und er hat das erste Wunder von der Weser mit 2 Toren maßgeblich mitgeschrieben. Hallo, Frank Neubart.
Ja, hallo.
Herr Neubart, wie viel Wunder ist denn bei Ihnen nach so vielen Jahren noch präsent?
Ja, in der Tat, ist natürlich schon eine ganze Zeit her. Trotzdem sicher ein Spiel, was ich so nicht vergessen werde, natürlich nicht in allen Einzelheiten, aber trotzdem sind noch viele Dinge, die ich heute noch im Kopf habe. Und ja, sie waren schon ein außergewöhnliches Spiel. Ja.
Das Weserstadion war ja damals gar nicht ausverkauft, weil viele an das Weiterkommen gar nicht mehr geglaubt haben. Wie groß war denn dieser Glaube bei Ihnen, also in der Mannschaft noch?
Ja, in der Tat haben wir das Hinspiel in Moskau, haben wir 4-1 verloren und haben da auch wirklich schlecht gespielt und Spartak zu der Zeit auch eine wirklich gute Mannschaft und ich könnte es jetzt nicht wirklich sagen, ob wir daran geglaubt haben oder nicht, aber im Grunde hatten wir eben auch nicht wirklich was zu verlieren. Wir haben 4-1 auswärts verloren, haben schlecht gespielt und ja, keiner hat im Grunde auf uns gesetzt und das war aber eben auch vom Wetter her so ein typisches Bremer Wetter und ich glaube, alle hatten Bock, da irgendwie was zu reißen.
Ja, Sie sprechen das Wetter an. Es war geradezu mystischer Nebel im Weserstadion, was dieses ganze Weserwunder ja auch nochmal so ein bisschen unterstreicht. Otto Rehhagel stand an der Seitenlinie. Der galt ja schon als Trainer, der die Mannschaft besonders anpacken konnte. Was war denn... Also können Sie sich noch an seine Worte vor dem Spiel erinnern oder was hat er auf Sie für einen Eindruck gemacht?
Er hat uns ja nicht nur in dem Spiel, sondern in vielen Spielen hat er uns immer richtig gut eingestellt, gut angesprochen und man hatte immer das Gefühl, okay, wir gehen da als Mannschaft raus und wir haben eine Chance, egal in welchem Spiel und auch in dem Spiel wird es so gewesen sein, dass er gesagt hat, die Zuschauer, die gekommen sind, die wollen auch was sehen und wir als Mannschaft müssen auch das Hinspielergebnis oder den Eindruck, den wir da im Hinspiel hinterlassen haben, nochmal korrigieren. Und ja, das haben wir dann getan und sicherlich ist dann so ein frühes Tor, wie es dann gefallen ist, auch für eine Mannschaft immer wichtig. Und man hat dann, und daran kann mich noch auch erinnern, schnell das Gefühl, dass Spartak da vielleicht gar nicht mit gerechnet hat, dass wir so Fußball spielen können. Vom Hinspiel konnte man das ja nicht wirklich sehen und die waren dann schon irritiert und waren beeindruckt, Und das merkst du eben auch als Spieler und als Mannschaft. Und ja, da haben wir dann schon gemerkt, dass heute was gehen kann.
Das ist ja bis heute so, dass man sagt, dass das Weserstadion der 12. Mann werden kann und einen unfassbaren Eindruck auf den Gegner machen kann. Jetzt steht es nach 25 Minuten 3:0 für Werder. Sie haben 2 Tore erzielt und Sie haben schon angedeutet, Spartak war geradezu ohnmächtig, also auch körperlich gar nicht mehr in der Lage, irgendwie mit dieser Mannschaft mitzuspielen. Also dieser Rausch, wie kann man sich den erklären?
Du hast eben früh ein Tor gemacht die Angriffe liefen und du hast gemerkt, der Gegner ist beeindruckt. Und das macht dich dann stärker und natürlich von außen kam dann auch immer mehr Unterstützung. Es ist ja, war damals ja schon auch ein bisschen anders, die Unterstützung. Heute wird ja 19 Minuten feiern die Fans, egal auch wie es steht oder wie die Mannschaft spielt. Zu der Zeit war es ja wirklich so, dass die Zuschauer auf das reagiert haben, was auf dem Platz passiert. Und da, glaube ich, ist der Funke wirklich von der Mannschaft aus Publikum dann übergesprungen und dann ist eben vieles möglich. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu, ist auch klar. Und dann der Nebel, wurde ja eben schon angesprochen, war ja zwischenzeitlich auch mal so, dass du das Gefühl hast, das könnte noch abgebrochen werden, weil im Grunde konntest du, also von Pfosten zu Pfosten konntest du nicht mehr gucken. Also, das war definitiv so. Und da haben wir schon ein bisschen Angst gekriegt, dass das noch abgebrochen werden würde.
Wie sehr rechnet man denn auch als Spieler dann so mit, okay, das reicht jetzt oder jetzt brauchen wir noch ein Tor oder jetzt bloß kein Gegentor mit? Oder also spielt man einfach nur in diesem Rausch weiter? Weil ich kann mir vorstellen, die Zuschauer auf der Tribüne haben ja schon mitgerechnet. Okay, damit reicht es jetzt für die Verlängerung, damit fürs Weiterkommen. Wie ist das aber, wenn man auf dem Feld im Moment ist?
Ja, du denkst natürlich nicht jede Sekunde oder rechnest nicht immer rum, sondern natürlich weißt du um die Konstellation und dann versuchst du das Maximum rauszuholen, ist ja klar. Nachher hat Spartak sich dann natürlich auch so ein bisschen gefangen und ich glaube, da war es 3:1, ne? Und dann 4:1, so, dann wolltest du natürlich nicht kurz vor Schluss noch da K.O. gehen. Ne? Und dass wir dann in der Verlängerung da nochmal einen drauflegen konnten, das war schon ja, wirklich auch von der Mannschaft überragend, auch von der Physis her. Und ich habe es nur von Spielern, die draußen waren, gehört. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, dass Otto nach dem 6:2, also wir haben 6:1 geführt und dann hat Spartak das 6:2 gemacht und dann hatte Otto erstmal gedacht, dass wir dann raus sind. Aber waren wir immer noch eine Runde weiter, aber das kann natürlich das schon mal passieren, ne, wenn dann die Tore da ineinander fallen und damals war ja noch diese Auswärtstore bei Gleichstand eben, dass sie dann doppelt zählen. Also da musstest du dann schon mal kurz nachrechnen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich stimmt, aber es ist trotzdem eine lustige Anekdote.
Ja, davon wollen wir auch gleich gerne noch ein paar mehr hören, denn ich glaube, jedem Werder-Fan geht das Herz auf, wenn man sich die Aufstellung anschaut. Also Rune Bratzett, über den haben wir hier, bevor wir sie angerufen haben, schon gesprochen, Uli Borowka, Olli Reck, Thomas Schaaf. Wie würden Sie denn diese Mannschaft von damals charakterisieren?
Es war ja auch zu der Zeit natürlich ganz anders als heute. So, ich habe ja mit vielen Spielern viele, viele, viele Jahre zusammengespielt. Also mit einigen 10 Jahre und mehr. Ne? Also nicht nur mit einem oder zwei, sondern ich weiß es gar nicht, müsste nachgucken. Oder eben auch 6, 7, 8 Jahre. Also es war ja schon eben ganz anders, dass eine Mannschaft eben gewachsen ist. Ne? Heute wechseln die Spieler ja im Grunde alle 2, 3 Jahre häufig den Verein oder noch schneller da ist natürlich ein ganz anderer Zusammenhalt als er damals war. So, wir konnten ja auch, wenn man vom Fußball ein bisschen weggeht, auch abends dann halt, und das haben wir auch öfter mal gemacht, sind wir zusammen weggegangen und haben gefeiert und haben da richtig einen durch den Tisch getreten, ohne dass das irgendjemand interessiert hat oder dass Fotos gemacht wurden oder sonst irgendwas so. Und das schweißt auch eine Mannschaft zusammen. Ja, das ist natürlich ganz was anderes als heute. So, da ja, bist du wirklich schon eine Einheit. Und Otto hat es eben auch immer hervorragend verstanden, da so ein Team zu bilden und eine Mannschaft auch immer wieder zu stärken und die Jungs auf den Punkt da auch geistig und fit zu machen, so dass du wirklich sagst, okay, wir gehen hier als Mannschaft raus und wir können das auf jeden Fall packen. So, ne? Und ja, das war eine Mannschaft und da hat man dann auch, ja, okay, nach dem Spiel war dann sowieso immer klar, es kann immer was gehen. Ne? Im Weserstadion, es kann immer was gehen, auch wenn es vielleicht erstmal hoffnungslos ist.
Sie haben in Ihrer Karriere ja wahnsinnig viele Spiele gemacht und nicht alle waren so spektakulär wie das gegen Moskau, worüber wir heute sprechen. Aber was war in Ihrer Karriere so dieses eine oder zwei der Lieblingsspiele, wo Sie sagen, da haben wir hinterher richtig einen durch den Tisch getreten, weil das so spektakulär war, wo wir selber kaum glauben konnten, dass wir das gedreht haben. Abgesehen von diesem Spiel, worüber wir heute sprechen.
Ja, also eins der Spiele, wo ich auch immer wieder dran denke, waren in Istanbul, ja, im Europapokal, wo wir zu Hause ja 2-1 gewonnen haben, uns wirklich auch schwer getan haben und dann nach Istanbul gereist sind und zu der Zeit hat es noch nie geschneit, aber dann über Nacht war Schnee auf dem Platz. Wir haben die Nacht auch kaum geschlafen, weil gehupt wurde da ohne Ende im Hotel und du hast kaum Auge zugemacht und dann kamst du auf den Platz und da war, also normalerweise konntest du da überhaupt nicht Fußball spielen und dann vor dem Publikum, das war, wenn man sich das heute anguckt, also unfassbar, dass da das Spiel angepfiffen wurde und ja, wir haben da das 0-0 da über die Zeit gerettet, wie auch immer und das war ein Spiel, ja, extrem außergewöhnlich und was wir als Mannschaft da eben auch über die Ziellinie gebracht haben.
Sie haben ja Ihre Karriere in einer Zeit in Bremen verlebt, die so als mit die erfolgreichste überhaupt in der ganzen Vereinshistorie gilt, vor allem geprägt von Otto Rehhagel. Jetzt kann man so viele schöne Anekdoten über ihn nachlesen. Sie sind selber Trainer seit vielen Jahren. Was war Otto Rehhagel für ein Typ und wie hat er auf die Mannschaft eingewirkt?
Ja, Otto war schon einmalig so in seiner Art. Er hatte wirklich die Spieler, konnte er unheimlich gut anpacken, hat immer da die Mannschaft im Auge gehabt und konnte dann eine Mannschaft formen. Und man hatte immer das Gefühl, so diese Wagenburg-Mentalität, ja, der, hier ist die Mannschaft und die draußen, die wollen uns an Karren pissen, auf Deutsch gesagt. Und egal, ob es dann der Gegner war oder die Presse, da war ja auch immer sein Lieblingsfeind, in Anführungsstrichen. Und er konnte da einfach so eine Mentalität erzeugen, dass man sagt, okay, wir gegen den Rest der Welt. Und ja, das war schon immer ein gutes Gefühl und man hat sich als Spieler, aber auch als Mensch da immer wertgeschätzt gefühlt und ja, das war schon außergewöhnlich von Otto.
Was ist an dieser Geschichte dran? Thorsten Legert hat mal erzählt, dass er auf Drängen von Otto Rehhagel viel zu früh geheiratet hätte. Dass das Rehhagel immer sehr wichtig war, dass seine Spieler irgendwie in einem festen Hafen sind. Haben Sie auch die Erfahrung machen müssen?
Nee, das hat er zu mir nicht gesagt, aber in der Tat war das für Otto eine wichtige Geschichte, dass die Jungs nicht immer abends so steil gegangen sind. Und er wusste ja auch immer, er war ja selber jung und er wusste natürlich, was sich da abspielt. Und ich kann mich noch an unser, oder das war eigentlich mein einziges Trainingslager bei Werder Bremen erinnern. Das war in Moring, in der Nähe von Göttingen. Da haben wir, kam ich gerade zu Werder und da haben wir ein Sommertrainingslager gehabt und das war heiß ohne Ende und natürlich, das Hotel war wie so eine Jugendherberge und da wurde jeden Tag trainiert bis zum Umfallen. Da war ja auch noch etwas anderes Training als heute. Medizinball rechts und links unter den Arm und dann Pfostenläufe und du wusstest immer mittags gar nicht, wie du die Gabel heben solltest. Du warst einfach immer nur fix und foxy. Vor allem ich als junger Spieler kam vom Amateurverein. Und naja, aber die älteren Spieler, wir hatten natürlich auch ein paar, die waren schon ein paar Jahre dabei und die waren natürlich clever. Und Die haben das dann besser verkraftet als ich. Und die sind dann auch abends noch losgegangen. Und ich habe es dann eben nur von den anderen auch gehört. Und Otto war dann immer auf den Gängen unterwegs und hat natürlich immer geguckt, wo die Spieler dann gerade abgehauen sind. Und dann hat er nach dem Trainingslager gesagt, Leute, das war unser letztes Trainingslager. Ab sofort bleiben wir zu Hause, dann passen die Frauen auf euch auf und ich muss nicht hinter euch herlaufen. So. Und damit war dann auch klar, dass natürlich er wollte, dass die Spieler möglichst in festen Händen sind, damit die Frauen aufpassen und die Spieler nicht immer auf Achse sind.
Gar nicht mal so eine blöde Herangehensweise, ja. Herr Neubert, Sie haben natürlich diese, ich glaube, 14 Jahre bei Werder ja wirklich mit sehr prominenten Spielern auch zusammengespielt, haben einige Titel geholt. Jetzt haben wir eben gerade, kurz bevor wir Sie angerufen haben, nochmal ganz kurz geschaut. Sie haben ja auch einen Nationalmannschaftseinsatz. 1988 bei einem Testspiel in Berlin. Wir verraten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal noch nicht, gegen welchen Gegner. Aber können Sie sich noch daran erinnern, welcher Superstar auf der anderen Seite vielleicht nicht Ihr direkter Gegenspieler war, aber wer da im Mittelfeld auch auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht hat? Haben Sie das noch
auf dem Schirm? Habe ich ein Trikot zu Hause.
Im Ernst?
Ja, im Ernst.
Das ist stark. Haben Sie das an dem, Sie können ja mal sagen, wer das war, haben Sie das an dem Tag mit ihm getauscht, das Trikot?
Nee, das war, als wir gegen SSC Neapel gespielt haben.
Diego Maradona, Sie haben gegen Argentinien gespielt, sind eingewechselt worden für Dieter Eckstein. Nehmen Sie uns doch mal abschließend nochmal mit, was ich meine, wir drei hier haben natürlich kein Länderspiel und die meisten Menschen in Deutschland haben kein Länderspiel.
Ganz knapp vorbei am Länderspiel.
Aber wie, was war das für ein Moment im Berliner Olympiastadion, da dann eingewechselt zu werden im Deutschlandtrikot gegen Maradona?
Ja, das war natürlich schon was Besonderes, aber ich habe mich im Grunde auch nie wirklich als Nationalspieler gefühlt. So. Das muss ich auch sagen, weil da habe ich eine gute Phase gehabt. Also ich habe sicherlich immer meine Tore da gemacht in der Bundesliga, aber zu der Zeit hatte ich dann auch Dieter Hünes so im Grunde als direkten Konkurrenten, wie auch immer, vor der Nase. Und eigentlich habe ich mich nie wirklich als Nationalspieler gefühlt. Trotzdem war es natürlich eine schöne Geschichte. Ich kam, glaube ich, von der Olympia-Elf, haben wir, glaube ich, in Osnabrück gespielt, mit Uli Borowka, sind wir dann nach Berlin nachgeflogen und ja, ein Einsatz so. Das war eine schöne Geschichte, aber wie gesagt, ich kann mich mehr an Maradona in Bremen erinnern, im SSC in Neapel, wo wir sie 5-1 geschlagen haben, so dass das bleibt mir mehr in Erinnerung.
Kommen wir ganz zum Abschluss, Herr Neubert, nochmal vom Wunder der Weser zur Wunderkugel und schauen in die Zukunft. Ich glaube, viele Bremer Fans würde es interessieren, was Sie einschätzen. Also wann gibt es denn irgendwann mal wieder diese internationalen Flutlichtabende im Weserstadion?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz schwer vorherzusagen, denn die finanzielle Schere geht natürlich immer weiter auseinander. Top-Vereine verdienen immer mehr, die anderen müssen sehen, dass sie sich über Wasser halten. Ja, man muss einfach zum einen eine sehr gute Einkaufspolitik haben und zum anderen glaube ich auch, Werder muss einfach wieder eine bessere Nachwuchsförderung haben. Die zweite Mannschaft, die U19, die sind auf keinem guten Level, das muss man einfach so sehen und da muss Werder einfach deutlich besser werden, um eben zum einen mit jungen Leuten in der eigenen Mannschaft da wieder nach vorne zu kommen oder sie eben dann auch entsprechend gut zu verkaufen, wo man dann eben Einnahmen hat und wirklich wieder gute, sehr gute Spieler holen kann, um ja mal wieder international zu spielen. Trotzdem ist das sicherlich möglich. Das zeigen auch andere Vereine, so wie Freiburg oder Union Berlin, wenn man da ein gutes Konzept hat und ich sage nochmal, gerade auch im Nachwuchsbereich einfach besser arbeitet, dann wird man auch wieder mal weiter vorne mitspielen können.
Das sagt Frank Neubert, Werder Bremen-Legende und damals vom ersten Wunder von der Weser mit 2 Toren maßgeblich beteiligt. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
Gerne, gerne.
Eine schöne Geschichte noch zu Otto Rehhagel. Ich glaube, man kann, es gibt ja auch schon ganze Bücher über ihn, aber Klaus Allofs hat mal über Rehhagels besondere Motivationstaktiken, Sprüche gesprochen und sagte mal in einem Interview, der hat immer zu den Spielern gesagt, also sagt Allofs über Rehhagel: Jungs, wenn ihr Tabellenführer seid, gibt's nur eins, rauf aufs Sofa, Bier auf, Fernseher an, ARD Videotext Tafel 253, die Tabelle angucken und den ganzen Abend anlassen. Und dann nur noch genießen.
Man hört ja oft so Geschichten von wegen, der hat die Tabelle ausgeschnitten und an die Kabinentür gehängt oder sowas. Otto Rehhagel sehen wir wieder mal Trendsetter.
Wir haben heute schon ganz, ganz viele, sagen wir mal, Themen angestriffen, vor allem was die Wunder angeht, die dann auch irgendwann, vielleicht dieses Jahr noch, in der Nachholspiel-Playlist landen. Aber noch ein weiteres, denn wenn wir auf den weiteren Verlauf schauen in dieser UEFA-Cup-Saison, dann kommt irgendwann ein zweites deutsches Team hinzu, nämlich Bayer 04 Leverkusen. Die waren dann später Gegner von Werder Bremen im Halbfinale und das Ganze ging dann im Vergleich zum Weserwunder relativ torarm aus. Leverkusen gewann nach Hin- und Rückspiel mit 1:0 und Torschütze, du hast eben mal nachgeschaut, Olli.
Alois Reinhardt.
Ja, wer gehört, kennt die nicht?
Knut Reinhardt kenne ich, aber Alois Reinhardt kenne ich nicht.
Und warum wird das ein Thema? Denn Leverkusen hat am Ende den UEFA-Pokal gewonnen.
Ja, genau. Das wird auf jeden Fall noch ein Thema bei aber uns bei Nachholspiel.
Was ich sagen kann, A. Reinhardt und K. Reinhardt haben da gemeinsam gespielt.
Ah, siehst du. Ja, weil das Lustige ist ja, und dann hören wir auch auf mit Leverkusen, denn wie gesagt, wir machen noch eine Folge draus, dadurch, dass ja Bayer 04 sich anschickt, in dieser Saison Meister zu werden. Es ist nicht so, ja, Vizekusen, wir wissen es alle, aber es gab auch Titel für Bayer Leverkusen und über den werden wir dann auch vielleicht im Rahmen der Meisterschaft, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall in diesem Jahr noch sprechen.
Das war es soweit vom ersten Wunder von der Weser. Bevor wir es vergessen, noch schnell die Lerneffekte.
Mein erster Lerneffekt, ich fange jetzt einfach mal an, Mario. Vor ein paar Wochen war ja eine große Feier in Bremen, 125 Jahre Werder Bremen, da gab es einen Festakt und da hat man schöne Fotos und Videos gesehen, guckt es euch alle auch mal an, bei YouTube zum Beispiel oder im Twitter-Account von Werder Bremen, wo man dann erstmal wieder sieht, Werder Bremen ist nämlich nicht nur Claudio Pizarro, Ailton und Thomas Schaaf als Trainer, nämlich da gab es eben diese wirklich sehr erfolgreiche Generation davor. Und über die haben wir jetzt heute gesprochen. Frank Neubert ist so jemand, ist aber mit knapp 100 Toren in der Top 70 Torschützenliste der Bundesliga, hat zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiege, hat da mit Winton Rufer im Angriff echt und Manni Burgsmüller von der Bank dann meistens wirklich noch einige Tore erzielt. Ich finde, mein Lerneffekt ist, dass man nicht vergessen darf, dass wirklich so auch Ende der 80er Werder echt eine geile Truppe hatte mit, wie Frank Neubert das auch so schön beschrieben hat, mit seinen Worten, auch wirklich mit coolen Charakteren. Gunnar Sauer, Johnny Otten, Olli Reck, Frank Ordenewitz, also da waren wirklich echt coole Charaktere, die fast alle auch das ein oder andere Länderspiel gesammelt haben und Werder Bremen auf jeden Fall bereichert haben, denn das habe ich ganz vergessen, ihn zu fragen. Ich wollte ihn nochmal fragen, was das in Bremen so besonders macht, dieses Wechselspiel zwischen Stadt bzw. Fans und der Mannschaft, denn das ist in Bremen schon sehr, sehr besonders. Dieses Klischee, wenn Werder am Samstag verliert, haben die Leute am Montag auf der Arbeit schlechte Laune. Das trifft auf nicht viele Städte zu und in Bremen ist diese Verbindung, ist eben diese Synergie ist eben so extrem und das hat man heute bei Frank Neubert, finde ich, nochmal gespürt.
Das war ein kurzer Lerneffekt.
Ja, Entschuldigung.
Hoffe, ich konnte mir ihn komplett merken.
Den lasse ich mir auf Rücken.
Ich wollte dir Zeit geben.
Ja, danke. Ich mache es wirklich kurz.
Alles.
Nee, diesmal nicht, sondern er hat ein Trikot von Maradona zu Hause.
Oh Mann.
Wie gut ist das?
Ja.
Ja. 9 Minuten gegen den gespielt, der Nationalmannschaft. Aber nee, dann war Neapel plötzlich noch gegen Werder da und so. Ja. Da habe ich ein Trikot zu Hause.
Und vor allem, wie er dann nochmal so nonchalant gesagt hat, ja, als wir sie dann 5-1 besiegt haben.
Genau.
Zack.
Mein Lerneffekt, Thorsten Legert hat so früh geheiratet.
Und Otto Rehhagel ist schuld.
Ja, ich glaube, alles, was heute so am Rande über Otto Rehhagel von Frank Neubert erzählt wurde, war schon wirklich sehr, sehr bereichernd, auch für die ganze Folge, weil Rehhagel natürlich diese Wunder von der Weser wie kein anderer geprägt hat. Und umso mehr ist jetzt auch die Lust nochmal größer geworden, auch dann ganz bald mal eine Legendenfolge zu machen, denn Kaiserslautern ist ja auch ein riesen Verein in der Vita von Otto Rehhagel, dann der FC Bayern. Also es gibt da so viele.
Ja, und er hat in der Bundesliga auch gespielt. Ne? Er hat in der ersten Ligasaison, da haben wir damals in Folge 5, als es um die erste Bundesligasaison und um die Gründung der Bundesliga ging, drüber gesprochen. Man nennt Otto Rehhagel nicht umsonst ein Kind der Bundesliga. Auf keinen trifft es so sehr zu wie auf ihn. Von daher ist eine Legendenfolge lange überfällig und wird in diesem Jahr auf jeden Fall auch noch kommen.
Dann schauen wir jetzt einfach mal Richtung Ausgang hier und verabschieden uns, lassen euch mit dem Weser, ja, mit diesem Weser-Gefühl zurück, mit diesem Stadion, mit dem Flutlichtmasten, mit dieser ganzen Nostalgie, die rund um diese vier Wunder von der Weser vorherrscht und freuen uns auf alles, was mit Bremen und den Weserwundern in den nächsten Folgen noch kommt.
Apropos nächsten Folgen, nächste Woche, wo wir jetzt auch gerade über Nostalgie, Fußballgeschichte, Fußballkultur gesprochen haben, kommende Woche haben wir jemanden hier zu Gast, der wie kein zweiter für das Thema Fußballkultur steht. Ich verrate noch keinen Namen, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der mich persönlich so sehr geprägt hat, was das Wissen bzw. das Schätzen von Fußballkultur angeht. Niemand hat es so sehr geprägt, hat mich so sehr geprägt wie er. Ich bin großer Fan seiner Arbeit und deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf kommende Woche.
Auf Frank Rotternewitz.
Ja, wir haben die Frank-Wochen. Frank Neubert, Frank Rost, Frank Rotternewitz. Nächste Woche freut euch auf jeden Fall. Da reden wir sehr viel über Fußballkultur und über unser Studentenleben. In diesem Sinne, danke Hans für diese Vorbereitung des ersten Wunders. 3 Stück folgen noch. Vielleicht nicht ganz jetzt demnächst, aber auch bald. Auf bald.
Adieu. Tschüss. Macht's gut. Bis dann.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.